Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Geistzeit-Folge. Hallo Andi, du bist wieder mit mir am Start.
Ja, Thorsten, war einiges los in den letzten Tagen.
Ja, genau. Also bei uns ist jetzt, ich weiß es gar nicht ganz genau, kriege ich aber noch irgendwie raus, wir haben jetzt den 12. Mai oder was, ne?
Ja.
Also Mittwoch haben wir. Das heißt, die Folge über Jesus und Kreuz und Karfreitag ist auch erst vor 3-4 Tagen veröffentlicht. Das ist bei euch 10 Tage später. Wir sehen jetzt aber schon, die Folge über Jesus und Kreuz und Karfreitag ist bisher die mit den meisten Aufrufzahlen. Was mich ja besonders freut, Jesus hat aus dem Stand Jordan Peterson bei weitem überholt.
Ja, genau.
Nicht richtig.
Jordan Peterson war der Big Name, der bisher den Rekord gehalten hat. Und wer hätte gedacht, dass eine Folge über, was soll das jetzt mit Karfreitag, so einschlägt und auch so viele Reaktionen hervorruft. Ganz viel Dank und Freude, teilweise aber auch heftige Kritik.
Genau. Und also wir hätten wirklich Stoff genug für eine Reaction-Folge. Machen wir jetzt aber gar nicht. Wir kommen nochmal drauf zu sprechen auf die ganzen Themen und denken ja auch, ne, theologische Bildung braucht alle Medien, braucht Videovorträge, Podcastgespräche, Blogs, Texte, Bücher. So, und manches ist dann einfach irgendwann so komplex. Da sollte jeder einfach mal nicht irgendwie Thesen raushauen, sondern schreiben. Abhandlung klären. So manche Auseinandersetzungen kann man auch am Ende nur durch Gründlichkeit entschärfen. Das hilft da immer gut. Aber für uns super. Also es ist doch klasse, wenn Jesus und Kreuz und so, wenn es nicht egal ist oder so. Wenn alle sagen, ja, der wird gestorben sein, wofür auch immer, egal oder so. Nee, ist wichtig. Ne? Es ist in der Kirche wichtig. Es interessiert schon auch viele nach wie vor und so. Insofern bleiben wir da mal fröhlich dran.
Absolut, heute geht's vor absolut allem, wichtig für uns. Ja. Ja, genau. Wollte ich gerade nochmal, entschuldigen, dass ich gerade einhake, Thorsten, ein bisschen witzig formuliert, wir wollten den Stein ins Rollen bringen. Mhm. Und da ist es zunächst mal völlig egal, wie der Stein ins Rollen bringt. Und auch Widerstand und Diskussion bringen diesen Stein des Anstoßes ins Rollen. Was man aber sagen muss ist, wir machen uns schon Gedanken, wo liegt denn der eigentliche Anstoß und der Skandal des Kreuzes? Mhm. Und ich glaube, da werden wir jetzt nochmal drauf zurückkommen. Das muss man ein bisschen klar haben, wovon man da redet. Ne? Es ist nicht alles, was anstößig als anstößig empfunden wird, egal ob rechts oder links, trifft den ursprünglichen Skandal des Kreuzestodes Jesu. Mhm. Aber wir würden sagen, voller Erfolg, Volltreffer, ist uns gelungen.
Genau, ja. So, und jetzt gehen wir rein in ein erstes Thema, wo wir ganz schlicht nochmal sagen wollen, Kreuz und Auferstehung gehört zusammen. So, das klingt banal, weil jeder sagt, naja, steht ja auch im Glaubensbekenntnis und so, wird in der Schweiz nicht so oft gesprochen, man kennt es aber noch so ganz dunkel. Ja, aber die Welt ist voller Deutungen von Kreuz und Auferstehung, die es eigentlich auseinanderreißen. Ne? Entweder so, Kreuz ist das entscheidende Ding, da ist wirklich Opfer, Versöhnung, Sühne, Stellvertretung, große Begriffe, da sind wir auch ganz wichtig. Auferstehung ist Fakt, Punkt. So, und das ist eine Schieflage, ne, wenn das Kreuz vollgepumpt wird mit Bedeutung und die Frage, und was ist der Sinn von Ostern, erstmal nicht so stark oder nicht so deutlich damit verwoben ist. Das ist das eine Problem, was wir haben. Umgekehrt, das ist aber seltener heute. Auferstehung als Realität oder Wahrheit oder Bedeutung, die das Kreuz vernachlässigt, im Grunde abstreift. Ich denke schon, dass es das heute gibt. Es gibt heute Formen eines Christentums, die sehr auf Erfolg programmiert sind, auf Gesundheit, auf Schönheit, auf Kraft, auf Macht. Also global, ehrlich gesagt, ein Riesending, wo man sagen muss, wo ist das Kreuz bei euch? So, bei Paulus sehr klar, das Evangelium von Kreuz und Auferstehung von Paulus genannt wird, das Wort vom Kreuz. Es geht ihm um beides, das sieht man, aber das Kreuz ist für ihn schon eine zentrale Signatur. Bei manchen hat man echt das Gefühl, nö, da lernen die nichts draus oder so. Das kann halt auch nicht sein.
Und zwar halt wichtig zu betonen, dass eine Deutung, eine Interpretation des Kreuzestodes Jesu erst dort nötig und notwendig wurde und der Urgemeinde der ersten Christenheit aufs Auge gedrückt wurde, als Jesus Christus ihnen erschienen ist, auf unterschiedliche Weise, als der Auferstandene. Und deshalb ist es eine gewisse Kunst, eine gewisse feine rote Linie, das zusammenzuhalten und trotzdem nicht beides sozusagen ineinander einzuebnen. Nicht von dem einen so zu sprechen, dass das andere nicht mehr möglich ist. Ich würde da voll mit dir einer Meinung gehen. Es gibt Theologien, die die Wirklichkeit des Bösen, die Widerborstigkeit des Lebens, die Herausforderung, die Abgründigkeit des Lebens komplett übergehen. Da ist nur Geist der Auferstehung, Geist des Gekreuzigten. Und ich finde das eine unrealistische Theologie. Das ist eine Theologie für Privilegierte. Das ist eine Theologie für die, die die Mittel und Möglichkeit haben, ihr Leben auch tatsächlich so zu leben und so zu gestalten, dass sie sich immer wieder dieser eigenen Theologie und dieser Spiritualität auch vergewissern können. Und ich finde, sie geht an entscheidenden Stellen auch auf Kosten der anderen. Und das macht mich gegenüber diesen Theologien, die ja hauptsächlich von der Auferstehung reden, aber das Kreuz Jesu Christi vernachlässigen wollen, finde ich, passt irgendwie nicht in die Welt, geht an der konkreten, teilweise schwierigen, herausfordernden, leidvollen Lebenswirklichkeit von Milliarden von Menschen einfach vorbei. An so einer Theologie bin ich nicht wirklich interessiert. Ich möchte eine Theologie, die geerdet ist und die sich auch einwühlt ins Leben mit all seiner Schönheit und auch ins Leben mit all seiner Schwierigkeit und mit all seiner Tiefe.
Ja, genau. Und um es nochmal auch deutlich zu machen, Kritik hat sich jetzt hier gerichtet gegen Formen, die man manchmal Prosperity Gospel nennt, Wohlstandsevangelium. Weltweit ist es ein Riesenphänomen. In der Regel in pentekostal-charismatischen Kreisen verortet. Klammer auf, nicht die alle vertreten das, klar, völlig klar. Es gibt viele pentekostale, charismatische Gläubige, die sich davon deutlich distanzieren. Aber im Umfeld, ne, im Umfeld ist es entstanden und ist auch eine große Nummer, Klammer zu. So. Und wenn man solche Vertreter einer rein auf Auferstehung oder Sieg oder Herrlichkeit fixierten Christologie befragt, ja, wo ist euch das Kreuz? Würden die sagen, Moment, natürlich ist das Kreuz uns wichtig. Das Kreuz ist ja Versöhnung, das Kreuz ist Erlösung von der Schuld. Also dann würde ich nicht sagen, ach so, dann ist ja alles in Ordnung bei euch, sondern das ist halt ein Kreuzesverständnis, was rein auf Schuld und Versöhnung schaut, was aber das Leiden der Menschheit, was Not und Elend, Verlassenheit, Schmerz, all das ignoriert. So, also es wird im Grunde ausgespart, die Realität des Lebens, das Realität vieler Leidenden, dass Christus nicht nur unsere Schuld, sondern auch unser Elend, unsere Not, unsere Krankheiten, unser Leiden sich zu eigen gemacht hat. Hier geht eine Ganzheitlichkeit der Theologie verloren, die für die gesamte Bibel ganz entscheidend ist. Also die reine Konzentration des Kreuzes auf Erlösung von den Sünden trifft nicht die ganze Wirklichkeit des Kreuzes in der Bibel.
Ja. Und umgekehrt, ich streue mal so ein Zitat von Rudolf Bultmann ein aus seinem kritischen Text gegenüber all diesen Geschichten, Auferstehung und Kreuz. Er hat mal ungefähr so geschrieben, wer weiß, dass er nach 3 Tagen aufersteht, für den will der Tod und das Sterben und die Kreuzigung nicht viel bedeuten. Das sitzt mir immer wieder im Nacken. Man kann diese beiden Ereignisse, Kreuz und Auferstehung, tatsächlich so als eine wundervolle Heilsgeschichte und heilsgeschichtliches Handeln Gottes erzählt, dass das ab einem gewissen Punkt die Dinge nicht mehr ernst genommen werden. Und ich persönlich komme stärker aus einer theologischen und geistlichen Tradition, wo die Betonung so stark auf das Kreuz Jesu Christi ist, auf seine Menschwerdung und dass er ja der Sohn Gottes ist und dass er eigentlich auf die Welt gekommen ist, um zu sterben und um die Sünde wegzumachen. Also Jesus wird dort in gewisser Weise auch reduziert auf den Sündenbock sozusagen, dass mit dieser Art von Vorstellung von Jesus Christus und dieser Fokus auf und dann passiert das Eigentliche, das passiert dann am Kreuz. Und die Auferstehung ist dann sozusagen nur noch so die logische Konsequenz. Naja, die kommt auch noch. noch. Aber so eine richtige Bedeutung hat sie dann eigentlich nicht. Und das wäre eben auch zu wenig. Man kann da von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Auferstehung nur noch so als Anhängsel, was eigentlich zu vernachlässigen gilt, weil das Eigentliche schon geschehen ist, wird der Bibel und wird auch der Tradition des christlichen Glaubens nicht wirklich gerecht.
Ja, so ist es. Ein paar Gedanken noch jetzt, die letzten von mir aus rückblickend zum Kreuz. Eine Sache haben wir in unserer letzten Folge stark gemacht, den geschichtlichen Wandel der Deutung des Kreuzes. So, jetzt gibt's Menschen heutzutage, denen das irgendwie Mühe macht und so. Und das kann ich auch verstehen, weil es erstmal wirklich verwirrend ist. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, Deutung, Position. Aber es hat nicht jeder Recht auf eine eigene Realität. So, nicht? Und wenn Menschen behaupten, ja, da war das Verständnis des Kreuzes ist aber in der Bibel und 2000 Jahre Christentum und heute auch in meiner Community immer dasselbe. Nein, nein. Also ist natürlich von der Meinungsfreiheit geschützt, dass man sowas auch sagen darf. Aber dazu gehört auch die Auskunft. Es entspricht so nicht den Tatsachen. Es gibt große Wandlungen. Wir haben es nur angedeutet. Erlösung ist im ersten Jahrtausend konzentriert auf Inkarnation, auf Menschwerdung, auf Gottheit Christi, auf diese Fragen. In Predigten läuft immer mit, irgendwie hat das Kreuz einen Sinn, es gibt eine Erlösungstheorie, läuft immer mit, so, aber erst im zweiten Jahrtausend, Anselm, ist mit seiner Satisfaktionstheorie Kreuz wirklich als, wie sollen wir sagen, Sühne, Satisfaktion, Opfer im Zentrum, neuer Stand erreicht, der ganz unterschiedlich dann weiterentwickelt wird. So, und wie Anselm das versteht, ist nicht das, was die Reformatoren draus machen, ist nicht das, was Thomas von Aquin und das katholische Lehramt bis heute draus macht. Da gibt's große Unterschiede. Ne? Also das Verständnis von Opfer, Sühne, Stellvertretung, das ist nicht klar. So, man müsste diese Begriffe haarklein definieren und einfach diese Begriffe rauszuhauen und Eindeutigkeit zu behaupten, ist nicht seriös. So, wir werden das schriftlich sonst wie nochmal aufarbeiten, aber ist ein Problem. Ein Folgeproblem, was damit zusammenhängt, Evangelium und Dogma ist einfach nicht das Gleiche. So, alle christlichen Kirchen, alle Christinnen und Christen würden in irgendeiner Weise sagen, ich glaube an das Evangelium, dass Gott zu unserem Heil in Jesus Christus sich gezeigt, sich gehandelt hat. Gibt es eine Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist es eigentlich, was Kirche, was gläubige Menschen zusammenbindet. Glaube an die gute Botschaft, glaube an das Handeln Gottes als dieses Heilswort, Heilzuspruch, dieses Heilsgeschehen, was wir in der Predigt, in der Verkündigung, im Zeugnis haben. Etwas anderes ist es, daraus eine Lehre zu machen, zu reflektieren, zu diskutieren, zu klären, zu schärfen. Es ist in der Christenheit nicht so üblich, dass die Zustimmung zu bestimmten Lehrsätzen, zu Theorien Menschen überhaupt erst zu Gläubigen macht. Es ist eigentlich eine Verirrung. Es ist auf keinen Fall reformatorisch und auch die altkirchlichen Bekenntnisse funktionieren nicht so. So, und wenn hier und da bestimmte Theorien von Opfer quasi als das Evangelium gelten, da ist nicht das Problem, ob die Theorie stimmt oder nicht, sondern das Problem ist, dass hier Dogma und Evangelium verwechselt wird, gleichgesetzt wird. Das ist ein großes Problem. Einfach nur mal hier markiert an der Stelle, werden wir jetzt gar nicht weiter aufdröseln, aber einfach so als Reaction nochmal.
Es ist eben ein Unterschied, ob man davon ausgeht, dass das Evangelium das Dogma interpretiert, stützt und plausibel macht oder umgekehrt. Und das wollten wir nochmal in Erinnerung rufen, dass hier niemand sich auf dieses sichere Brett stellen kann, dass die Dinge klar sind in der Bibel selbst und in den Tausenden von Jahren nach der Bibel. Dort haben wir den Eindruck, behandelt man letzten Endes auch die Bibel selbst mit einer völlig verengten, eingeengten, dogmatischen Brille. Und wir wollten das gerne so auch mit guten Argumenten ein wenig aufweichen.
Ja, Genau, und wir führen jetzt unsere Gedanken fort zur Auferstehung. Da gibt's ja auch schon zwei Essays in unserem Dossier zu. Einem zur Auferstehung historisch, faktisch, wie auch immer. Und ein Essay zu Bedeutung, Sinn der Auferstehung. Beiden werden wir heute so ein bisschen nachspüren. Möchte auch erwähnen, wer da tiefer gehen möchte, so ein kleines Büchlein von Ingolf Dalfert, Auferweckung. Mich hat das schon überzeugt, diese Beobachtung. Im Grunde war Auferstehung so im Kreis der großen Themen Menschwerdung, Kreuz, eigentlich mal so die kleine Schwester, die so hinterhergehoppelt ist. Wir haben große, ausgeführte Diskussionen zu Menschwerdung, Inkarnation, ebenso wie zu Sühne und Opfer. Auferstehung ist am wenigsten eigentlich geklärt, durchdrungen, reflektiert. Aber das ist ein Problem, weil Ingolf Dalfert im Grunde ja auch schön zeigt, was wir aus der Exegese wissen. Am Anfang steht nicht irgendeine Idee von Opfer oder Menschwerdung. Am Anfang stehen Begegnungen mit diesem Jesus, wo alle sagten, na, der ist doch tot. So, und jetzt kommen Leute und sagen, er lebt. Ich habe ihn, er ist mir erschienen. So, und diese Zentralität dieser Erscheinung des Auferstandenen im Neuen Testament ist völlig eindeutig, dass es in der Lehrbildung des christlichen Glaubens meines Erachtens wirklich 2000 Jahre lang nicht hinreichend so zur Geltung gekommen. Ob das ganze nächste Jahrtausend sich damit beschäftigt, who knows. Ne? Aber wir in unserer Folge finden das einfach echt nochmal spannend und glauben auch für die Theologie, lohnt es echt nochmal so darüber zu gucken und wie kann man hier so die Auferstehung auf der Eins als Ausgangspunkt, als Start, als Anstoß überhaupt nochmal zu fragen, und wer ist und war und wird Jesus sein und was ist am Kreuz passiert? Ich glaube, da lohnt es einfach wirklich nochmal genau sich das anzuschauen.
Wir fordern deshalb alle Leute auf, zieht mit uns die Monopoly-Ereigniskarte und die lautet, rücke vor bis auf los und ziehe so und so viel 1000 Schweizer Franken ein und startet doch noch einmal mit uns bei dem, was das Ganze ins Rollen gebracht hat. Erfahrungen von Menschen, Erfahrungen, von denen wir wissen, weil nachdem Menschen diese Erfahrungen gemacht haben, haben sie sie erzählt, sie haben sie aufgeschrieben und das finden wir im Neuen Testament, das finden wir in den Evangelien. Sie haben sie dann, schon indem sie sie erzählt haben, auch interpretiert und gedeutet, sind damit zu Schlag gekommen. Und das Spannende ist, es ist nicht nur eine Erfahrung, wo man sagen kann, oh, da ist ein Wunder in Zeit und Raum geschehen, sondern irgendwie begegnen wir da einer ganz neuen Welt. Hier werden die Karten noch einmal neu gemischt. Und deshalb haben wir jetzt Folgendes vor. Wir gehen noch einmal zurück zu dieser Frage. Okay, Ausgangspunkt, Erfahrung, der gekreuzigt worden ist, der ins Grab gelegt worden ist, das Grab ist leer. Und der Auferstandene erscheint. Diese Erscheinungen sind der Initialpunkt, die Zündung für alles, was jetzt entsteht, auch an Interpretation, Deutung, auch an christlichem Glauben, auch an einer Dynamik, an einer Bewegung, die sich dann in Jerusalem und darüber hinaus Bahn bricht. Wir fragen jetzt einerseits nochmal nach, okay, ist Jesus wirklich auferstanden? Und was ist an dieser Frage wichtig, interessant, aber eben auch problematisch? Und der zweite Teil ist eben dann, ja, was bedeutet das jetzt? Was für eine Bedeutung hat diese Auferstehung im Leben der Menschen damals, bis für uns heute? Was ist der Sinn, der dabei entsteht? Das ist so der grobe Fahrplan, Thorsten, ja, oder? So,
genau. Ja? Und damit fangen wir los. Also ist Jesus wirklich auferstanden? Klingt wie eine Ja- oder Nein-Frage. Und wenn ich sie als Ja- oder Nein-Frage selbst gestellt bekomme, sage ich immer Ja. Und dann ist aber auch immer die Frage, haben die Leute noch Zeit oder sind die neugierig, wollen die was wissen oder wollten die nur irgendwie was klären? Im Grunde so klar ist die Frage nicht, was das heißt. Ist er wirklich auferstanden? Und da müssen wir mal schauen, was meinen Menschen, wenn sie fragen, ist Jesus wirklich auferstanden, wahrhaftig auferstanden, wie man im Ostergruß sagt, oder auch gerne, ist die Auferstehung Jesu eine historische Tatsache? Ist er leibhaftig, wirklich auferstanden? So klingt so einfach und sehr klar. Und je länger man drüber spricht, desto komplizierter wird die ganze Sache.
Ja, genau. Vielleicht könnten wir mal ansetzen beim neutestamentlichen Zeugnis, so ein kurzer Überblick, Thorsten, wenn es okay ist.
Ja.
Man kann grob mal unterscheiden zwischen zwei Traditionen, die uns dort begegnen. Das eine nennt, ich glaube auch Michael Welker und andere, Bekenntnistradition. Da begegnen wir im Neuen Testament Formeln, wo man den Eindruck hat, die sind schon ausgereift, da haben sich Leute zusammengetan und haben bestimmte Formeln formuliert, und die werden weitergegeben, und das ist irgendwie schon, ja, so ein bisschen was Ausgegorenes, das ist Bekenntnis, das befindet sich das schon fast auf dem Weg zu einem Dogma. Dogma ja als etwas, wo Menschen die Köpfe zusammenstecken und zu einer gemeinsamen Überzeugung kommen und die dann auch mal formulieren. Also, solche Formeln, sicherlich so berühmte Geschichten wie Paulus in diesem berühmten Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, ja, sind so formelhafte Formulierungen, wo alles nochmal so zusammengefasst ist, dass Jesus gestorben ist und dass er auferweckt worden ist, auferstanden, gemäß der Schrift und so weiter und so fort. Die zweite Tradition ist eine Erzähltradition. Und diese Erzähltradition teilt sich auf in zwei Dinge. Und das Interessante ist, das ist nicht miteinander verknüpft. Also die Erzählungen vom leeren Grab, das ist das eine. Und die Erzählungen von den Erscheinungen des Auferstandenen ist das andere. Und das spricht auch schon dafür, dass es hier durchaus auch etwas gibt, was historischer Nachforschung zugänglich und dafür offen ist. Das ist nicht alles harmonisch gestrickt so im Nachhinein. Nach dem Motto, wir wollen jetzt mal unbedingt beweisen, dass das auch wirklich haargenau so geschehen ist. Sondern die Erzählungen, das Grab ist leer, was jetzt? Und Jesus, der gestorben ist, erscheint. Er erscheint vielen Menschen, die als Augenzeugen dann auch von Paulus aufgezählt werden. Und dann splitten sich diese Erscheinungen noch einmal auf in Lichterscheinungen und in Begegnungserscheinungen. So. Also das mal so ein kurzer Überblick, von was wir jetzt eigentlich reden und von was wir eigentlich auch ausgehen wollen.
Genau. Und wenn man sich die sämtliche Texte und Textgattung anschaut zur Auferstehung Jesu, hat man hoffentlich schnell das Gefühl, das ist aber auch ganz schön vielfältig. Ne? Gibt Texte, da wird was gesehen, aber nichts gehört. Es gibt Texte, da wird was gehört, aber nichts gesehen. Es gibt Texte, wo du irgendwie so eine Ahnung hast. Markus Evangelium, der ursprüngliche Schluss. Keine Erscheinung, keine Begegnung, aber das Grab ist leer. So ist es. Gibt andere Erzählungen, Begegnung mit Jesus, leeres Grab spielt keine Rolle. Manchmal ist beides da, Johannesevangelium, da wird das miteinander verzahnt. So, es ist sehr unterschiedlich, sehr viel. Und das jetzt schon aus Texten, die in den Jahrzehnten danach entstehen. Und für antike historische Verhältnisse müsste man schon sagen, sie sind nah dran. Also sind sehr, sehr, sehr viel näher dran, als wir Texte vom Exodus haben. So, oder nehmt, was ihr wollt. Ne? Also es sind Texte wirklich nah dran. Man kann sie datieren, man kann sie lokalisieren. Wir haben da echt irgendwie ziemlich guten Überblick, ehrlich gesagt, wenn man sich das so anschaut. Also es sind nicht Geschichten, wo man von vornherein sagen würde, ja, ist so Kategorie Grimms Märchen, es war einmal. Nee, also es sind Geschichten, die vielfach den Charakter von Berichten, Erzählungen, Biografien, geschichtlichen Schilderungen haben. Das ist auch unbestritten, dass es ist.
Wir bewegen uns so ein bisschen jetzt in die Richtung, dass wir sagen, ja, wir haben keinen Augenzeugenbericht von der Auferstehung selbst. Das hat man später versucht, in den sogenannten Apokryphen, Schriften teilweise. Es gibt ein Petrus-Evangelium, da bekommt man dann die Details. Und die Kirche hat das mit gutem Grund aber als nicht kanonisch, also als nicht verbindlich als, das ist ein bisschen suspekt, abgelehnt. Du hast in deinem, du hast ja auch zwei Beiträge geschrieben. Ja, das sind schon eigentlich Aufsätze, sind ja längere Basistexte, die wir da schreiben. Du hast zwei zur Auferstehung geschrieben. Und ich fand das Beispiel, was du da gebracht hast, erhellend, nämlich einen Vergleich mit der Art und Weise, wie über die Schöpfung berichtet wird. Ja, wenn man das jetzt so biblisch nachverfolgt, kann man unter Umständen dann irgendwie dahin kommen und sagen, ja, die Erde ist 6000 Jahre alt. Und dann merken wir, unsere heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse signalisieren uns sofort, nee, da stimmt irgendetwas nicht. Wir müssen diese Texte von der Erschaffung der Welt anders verstehen. Aber das funktioniert, du zeigst dann sehr schön, das funktioniert eben nicht mit diesen Erzählungen von der Auferstehung. Unter anderem, weil wir Augenzeugen haben. Also in den Jahrzehnten, wo das dann aufgeschrieben worden ist, da konnte man noch hergehen und konnte sagen, der und der lebt in dem Ort oder die und die, ja, dann frage ich die mal. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da kann man sich nicht einfach aus der Affäre ziehen und sagen, ja gut, was weiß ich, was das war. Du hast jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, Grimms Märchen oder so. Hier ist irgendwie mehr. Wir haben Indizien, wir haben Hinweise. Wir haben sozusagen wie eine Art, manche haben es historischen Rand genannt, wo man dann fragen muss, naja gut, welche Erklärung ist denn jetzt die plausibelste? Das wäre für mich wichtig festzuhalten. Es gibt keinen Tatsachen-Augenzeugenbericht, es gibt keinen Live-Mitschnitt, wo irgendeine Webcam im Grab von Jesus gestanden ist und wir könnten dann sozusagen jetzt sehen, was da passiert ist. Das bleibt im Dunkel. Aber wir haben ganz viele Erzählungen mit Augenzeugen, die schon sagen, ja, da ist aber irgendwas passiert. Was ist da passiert?
Genau, und wenn wir die Texte so nah ranzoomen und dann einfach mal vergleichen mit antiken Texten, man kann zeigen, dass so etwas wie ein Geschichtsverständnis, das Bewusstsein, Realität, Nicht-Realität, Grad der Gewissheit, dass das nicht für sämtliche antike Texte immer irgendwie vorhanden ist, so etwas entsteht in der Geschichte. Wir können es bei den Griechen ziemlich genau zeigen, so in der Zeit, wo wir von Achsenzeit reden, wo zwischen Herodot und Thukydides, sehen wir, dass bei den Griechen klares Bewusstsein wächst, welchen Realitäts- und Gewissheitsgrad historisch Beschreibungen haben. Wir sehen, bei Homer ist es nicht vorhanden. Bei Homer irgendwas passiert da, es ist Krieg zwischen Menschen und Menschen, zwischen Göttern und Göttern, zwischen Göttern und Menschen, Menschen und Göttern, Ungeheuern, Monstern. Und man denkt, wow, was ist hier los? Irgendwas mag dran sein. Troja gab es wirklich. Aber kein Mensch würde sagen, das ist ein historisches Buch, die Ilias und die Odyssee. Ja. So, aber wir reden hier von 7., 8. Jahrhundert. Zeitgleiche Texte im Alten Testament sollten wir einfach mal so im Vergleich wahrnehmen, die stellen sich viele Fragen nicht. So, also nehmt Geschichte, Vertreibung aus dem Paradies. Ne? Ist es eine historische Tatsache, dass Adam und Eva aus dem Garten gingen und dann stand da ein Engel mit einem Schwert und dann stand er da. Bis wann steht er da heute noch? Kann man den finden? Macht der manchmal Pause? Ist er in der Sintflut ertrunken oder ist er dann in Rente gegangen oder so? Und da kannst du viel fragen, aber irgendwann merkst du, die Texte sind aber echt spröde. So, und diese Texte haben keinerlei Anzeichen von historischem Bewusstsein. Das entsteht, und nun würde ich nur sagen, das sagen auch alle, wir haben in der israelitischen, jüdischen Geschichte auch eine solche Entstehung von Geschichtsbewusstsein. So, und wir können zur Zeit des Neuen Testaments sagen, die haben ähnlich wie andere Kulturen auch schon ein klares Konzept von Geschichte, von Zeugnis, von Fraglichen und so. Nehmen wir Josephus, jüdischer Krieg, ne, also ungefähr zeitgleich, das ist da. Und man erkennt es daran, dass auch christliche Texte, auch zur Auferstehung, nicht einfach erzählen und erzählen, es wird immer größer und schöner, sondern sie sagen, ja, wer hat was gesagt? Welche Zeugen? Es wird gesagt, ja, und etliche aber zweifelten. Oder, ja, und der hat's nicht geglaubt. Und der muss dann machen. Also es ist ein Bewusstsein dafür da. Das macht die Texte so spannend. Und wenn manchmal so Religionskritik glaubt, das alles wegfegen zu können. Die haben dann nicht alle Hausaufgaben gemacht. Ne? Also es überhaupt erstmal ernst zu nehmen. Es ist eine ernste Frage, was ist da historisch passiert? Wie nah kommen wir dran? Gab es ein leeres Grab? Gibt es zum Beispiel sehr gute Indizien für? Kann man das beweisen? Kann Geschichtswissenschaft nie. Aber wir sind hier wirklich in einem Ding. Jede glatte, leichte Antwort nimmt das Ganze irgendwie nicht ernst.
Ja. Und ich finde das immer wieder interessant, dann auch Leute zu lesen wie N.T. Wright oder andere, die da echt sich die Mühe machen und sagen, doch, es gibt hier bestimmte Dinge, die sprechen, es, Es gibt Interpretationen und Deutungen von all dem, was die Menschen da erlebt haben, die sind mehr oder weniger plausibel. Also da können wir jetzt sicherlich nicht alle Argumente machen. Aber wenn man zum Beispiel sich überlegt, dass auch die Gegner Jesu und auch die Gegner der Jünger gemeinsam mit ihnen erstmal dieselbe Überzeugung geteilt haben, das Grab ist leer. Gestritten haben sie sich dann über die Frage, warum. Ne? Und da gibt es natürlich einen Haufen Möglichkeiten, das zu deuten. Man kann mal sagen, ja, die Jünger haben den Leichnam weggeschafft. Man kann sagen, was weiß ich, der war nie wirklich tot, das war nur ein Scheintod und so weiter. Oder aber, jetzt kann man der Frage nachgehen, ja, der ist auferstanden von den Toten. Was bedeutet das genau? Was ist damit gemeint? Ich würde das gerne nochmal, weil wir jetzt ein bisschen so auf einer abgehobenen Ebene über die Texte oder so gesprochen haben, ich würde da nochmal ein paar Aspekte gerne rausstellen. Diese Lichterscheinungen, damit ist das gemeint, was Paulus vor Damaskus erlebt hat. Da hat er, da begegnet ihm Jesus, aber Jesus begegnet ihm in Form eines blendenden Lichts. Er wird von seinem Pferd geholt. Und auch die Emmaus-Jünger haben das in gewisser Weise, obwohl dann dort eher eine Begegnung stattfindet, weil in vielen dieser Begegnungen und Erscheinungen des Auferstandenen hast du etwas, ja, das ist eben Erscheinung, das ist ein Leuchten und die erkennen den erst gar nicht. Also auch der Jesus, der Auferstandene, der da auf dem Weg ins Dorf Emmaus mit zwei seiner Jüngern geht, die erkennen den die komplette Zeit nicht, bis dass er das Brot so bricht und die Worte so spricht, wie sie das von ihm gekannt haben. Und in diesem Moment gibt er sich zu erkennen. Das Interessante ist also so eine eigenartige Spannung zwischen Sinnfälligkeit und zwischen Erscheinung. Das ist so das typische Merkmal dieser Lichterscheinung. Bei den Begegnungserscheinungen finde ich interessant, es gibt eine radikale Diskontinuität zu dem vorösterlichen Jesus einerseits, ne, weil er erscheint ja plötzlich, der geht durch Wände, der verschwindet wieder, das ist ein bisschen zu spooky, könnte man den Eindruck haben, ist ein Gespenst. Jesus verhält sich auch anders als vor Kreuz und Auferstehung. Vorher hat er sich eigentlich so ja nie in einer Art und Weise gezeigt, dass das so eine überführende Selbstoffenbarung war. Aber jetzt macht er das. Also er hat ja vorher immer sehr zurückhaltend von sich selbst und er hat es abgewiesen, sich zu beweisen und zu demonstrieren, dass er nun wirklich der Messias und wer auch immer ist. Aber jetzt macht er das und das führt dann auch tatsächlich, dass die Jünger und andere vor ihm niederfallen und ihm huldigen. Das ist so eine Art, so wie das kennen wir von Theophanie-Erfahrung. Es sind deutlich Unterschied der Auferstandene im Vergleich zu dem Vorösterlichen. Und zugleich gibt es in diesen Begegnungserscheinungen aber auch eine echte Kontinuität, die Tischgemeinschaft mit den Jüngern. Es gibt diese Wiedererkennungseffekte, es gibt so persönliche Anrede. Wichtig, das Zeichen der Wundmale, da möchte ich am Schluss noch mal drauf zu sprechen kommen. Also Jesus erscheint in der leibhaftigen Ganzheit seiner Person, so hat es einmal Edmund Schlink formuliert, oder N.T. Wright, der also fette tausende Seiten über die Auferstehung geschrieben hat, er sagt, Jesus erscheint still robustly physical. Das finde ich, klingt nur schon im Englischen ziemlich gut. Und ich denke, wenn man mal die Texte liest und sich da mal diese Gedanken machen und sagt, ja, was ist denn jetzt das Besondere hier dran? Lichterscheinung, Begegnungserscheinung. Ah, das ist nicht alles einheitlich. Und doch zeigen sich so bestimmte Dinge, die für mich zumindest Hinweise darauf sind. Ja, hier ist wirklich etwas Besonderes geschehen. Da ist ein Ereignis hineingefallen in die Wirklichkeit der Menschen, denen Jesus erscheint. Und das ist grundstürzend, das ist umstürzend. Hier werden die Karten noch einmal neu gemischt.
Ja, genau. Und wenn man jetzt mal so den Vergleich machen würde oder die Frage stellt, ist denn die Auferstehung Jesu so real oder wirklich oder historisch oder faktisch wie seine Existenz als Mensch? So, dann würde ich nicht sofort Ja oder Nein sagen, sondern fragen, wird das analog beschrieben? So, und du hast die Punkte genannt, na, es wird eigentlich nicht so analog beschrieben. Also es gibt Ähnlichkeiten, der Auferstandene spricht, er ist präsent, so, und es sind aber große Unterschiede, nicht? Der irdische Jesus, der hat geschlafen, der hat geweint, der hat geblutet, so, der war greifbar. Du konntest ihn festnehmen, du konntest ihn hauen und foltern und an ein Kreuz nageln. Sämtliche Auferstehungsberichte beschreiben den Auferstandenen ungreifbar. So nicht unberührbar, aber du kannst ihn nicht greifen. Er erscheint, er verschwindet. Emmaus-Jünger. Er ist da, heißt es im Rückblick, aber keiner erkennt ihn, als er da ist. Kaum erkennen sie ihn, ist er weg. Das ist sehr ungewöhnliches Verhalten. Das ist irgendwie eine andere Seinsweise, ein anderer Realitätsgrad. Der ist so auf der Kante so. Also irgendwie ist es präsent und real wie ein Mensch. Irgendwie ist es ungreifbar, ungewöhnlich, appariert, disappariert, Lichterscheinung, all diese ganzen Dinge, wo du irgendwie sagen würdest, das ist eine andere Welt. Da kommt irgendwie was hinein. So, und das ist ja etwas, wo auch wir im Neuen Testament noch sehen, sie strugglen damit und fragen, was ist es? Und es ist ja überhaupt erstmal ein Ding zu sagen, er ist von den Toten auferweckt. Weil keiner hat gesehen, dass er von den Toten auferweckt wurde. Man muss sowieso sich mal klar machen, Auferweckung Jesu ist eine Metapher, denn in Wahrheit war er tot und hat gar nicht geschlafen. Also er wurde ja nicht auferweckt, wie jedes Kind morgens auferweckt werden muss von den Eltern oder so. Nee, er war tot. So, ist etwas ganz anderes passiert. Auferweckung ist immer schon eine Metapher, wo beschrieben wird, Gott hat an Jesus etwas getan. Etwas, was diese Metapher sprengt. Es ist sehr viel mehr geschehen. Und das Interessante ist nun, Auferweckung der Toten, das war keine Lehrformel für die Jüdinnen und Juden der damaligen Zeit. Es war eine Erwartung, es war eine Hoffnung. Die zieht sich nicht durchs Alte Testament. Sie ist am Ende des Alten Testaments aber da. Daniel 12. Jesaja 26, nicht viel mehr, so aber in anderen Texten, äthiopischer Henoch, salomonische Psalm, also es gibt eine Hoffnung auf die Auferweckung und das ist im Judentum eine Erwartung für das Ende aller Dinge. Am Ende der Zeit, da wird Gott auferwecken, gehört auch gar nicht dazu, dass restlos alle auferweckt werden, ist erstmal die Erwartung, die Gerechten. So, die das Volk des Bundes, die werden auferweckt. So ist es aber irgendwie klar, wenn Auferweckung, dann Ende aller Dinge. So, und jetzt zu sagen, Jesus ist auferweckt von den Toten, das ist eine Metapher, die was ganz Steiles behauptet. Die behauptet im Grunde, diese Erscheinungen sind nicht einfach, Jesus ist wieder da, ja mein Gott, Lazarus war auch wieder da. Nee, der war wieder da, dann war er tot irgendwann und keiner weiß, was er noch getrieben hat. Auferweckung der Toten am Beispiel Jesu heißt, hier hat eine neue Welt angefangen. Hier hat mit dem, dass Jesus wieder lebt, etwas Eingang in unsere Realität gewonnen. Ja, was Reich Gottes, was Gottes Welt, was neue Schöpfung, was eine ganz neue Realität ist. Drunter kann man es nicht machen. Ne? Das ist das Ding. Und das ist der Punkt, warum ist das historische Tatsache ja oder nein? Eine völlige Unterbestimmung ist. Also zu sagen, Auferstehung ist eine historische Tatsache, unterschätzt komplett, was es für die ersten Zeugen wirklich bedeutete, wenn sie von Auferweckung redeten.
Ich finde das einen Punkt, den ich gerne einmal persönlich nach Hause bringen möchte. Ich habe das lange irgendwie mich zu wenig wirklich damit beschäftigt. Und vor vielen, vielen Jahren hat das dann bei mir eingeschlagen. Auferweckung bedeutet nicht die Reanimation eines Leichnams. Davon müssen wir uns komplett verabschieden. Die Aussage, Jesus Christus ist auferweckt worden von Gott oder er ist auferstanden, ist die Deutung von bestimmten Erfahrungen, die Menschen mit ihm gemacht haben. Und das, was du jetzt angedeutet hast, habe ich mir ein schönes Zitat von Wolfhard Pannenberg, berühmter systematischer Theologe des 20. Jahrhunderts, habe ich mir rausgeschrieben. Er schreibt in seiner dreibändigen systematischen Theologie, die Auferstehung Jesu war keine Rückkehr in dieses irdische Leben, sondern Übergang in das neue, eschatologische Leben. Und jetzt schiebt er alle Bibelstellen nach, die hier wichtig sind. Er ist der Erstling der Entschlafenen, 1. Korinther 15, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, Römer 8, 29, der Erstgeborene von den Toten, Kolosser 1, 18, der Anfänger des Lebens, Apostelgeschichte 3, 15. Das bedeutet also ganz konkret, wir könnten jetzt lange diskutieren, ob Wunder möglich sind und ob Gott Wunder tun kann in dieser Welt und ob Gott das Wunder tun kann, einen Toten wieder lebendig zu machen. Es ist gar nicht so relevant für unsere Fragestellung, weil wenn wir uns darauf fixieren würden, würden wir jegliches Staunen und vor allen Dingen ja auch das Erschrecken. Also wir tun ja immer so, die sehen den Auferstandenen und schreien Yippie-Yay und alles ist klar für die. War ja nicht so. Die waren entsetzt, die sind davongerannt. Das hat denen einen Schauer, das hat Furcht und Schrecken ausgelöst bei denen. Und das möchte ich persönlich daran nicht vorbeigehen. Also mindestens das Staunen und ein wenig auch Erschrecken über diese Erfahrung. Und das heißt doch, wenn wir uns zu stark darauf fixieren, ist das jetzt ein historisches Ereignis? Kann Gott durch seine Macht, durch seine Geschichtsmächtigkeit wirken in Zeit und Raum? Kann er Tote auferwecken? Ja oder nein? Ja, aber es ist viel, viel mehr geschehen. Auferstehung bedeutet nicht ein Ereignis, was wir innerhalb unseres Verständnisses von Zeit und Raum und Geschichte und so weiter einfach interpretieren können, sondern da beginnt eben eine neue Geschichte, da beginnt eine neue Wirklichkeit und in dieser neuen Wirklichkeit sind auch ganz andere Dinge möglich. Und das finde ich irgendwie so eine Mittelstellung zwischen denen, wo man jetzt sagen könnte, egal liberal oder realistisch oder konservativ, die einen sind sehr, sehr stark fixiert, doch, Gott kann und leibliche Auferstehung und das ist möglich und wer das nicht glaubt, der ist kein Christ mehr. Die anderen neigen dazu und sagen, das ist alles überhaupt gar nicht so wichtig. Und ich würde sagen, es ist so ungreifbar. Hier geschieht aber so etwas Großes. Hier geschieht wirklich der Anbruch der Zukunft, der Anbruch des Reiches Gottes, der Anbruch der neuen Schöpfung. Also hier kommt Gott in gewisser Weise zu dem Ziel, was er von Anbeginn der Schöpfung auch anvisiert hat und verwirklichen wollte.
Genau, und das macht es tatsächlich zu einem Glaubensthema. Es ist keine Wissensfrage. Ne? Also man kann wissen, dass Jesus gelebt hat. Alles andere wäre jetzt Verschwörungstheorie oder so. Man kann nicht wissen, dass Jesus auferstanden ist. Also es gibt auch keine Menschen im Neuen Testament, für die das eine reine Wissensfrage ist. Alle, die es bekennen, glauben es. Und sie glauben nicht jetzt darum, weil sie sich ihren eigenen Glauben selbst gebastelt haben. Sie glauben, weil sie etwas berührt und anspricht und bewegt hat. Also da kommt ein Impuls, wo alle Gläubige sagen, der Impuls kommt von Gott her. So, aber es ist das, was ich glaube, worauf ich vertraue und dass ich daran glaube, verändert meine ganze Existenz, so dass ich das nicht nur einfach als Statement gebe oder als Behauptung oder als These, sondern na, ich bekenne es. Und wenn ich etwas bekenne, dann stelle ich es nicht nur fest. Wenn ich etwas bekenne, sage ich etwas über die Sache und ich sage etwas über mich. Ich sage über mich, dass ich es bekenne. So, und diese Zusammengehörigkeit von Ostern und Glaube, so Osterglaube, das ist eine unauflösliche Realität. Im Neuen Testament begegnet uns kein nacktes Ostern und kein reiner Glaube, sondern immer schon das Zeugnis des Glaubens, dass dieser Jesus von Gott auferweckt ist. So, und das macht für uns, das macht für jeden, das macht für die Theologie, für alle Zweifler und Bekenner und für alle die Sache so spannend und auch herausfordernd, dass sie immer gucken müssen, wo bin ich jetzt in diesem Spiel? Die rein neutrale Tatsachenfeststellung ist angesichts eines solchen Mischung gar nicht möglich.
Ja. Ich habe diese Spannung, über die wir uns jetzt etliche Minuten lang über unterhalten haben, so wunderschön und ganz dicht beieinander in der Christologievorlesung von Dietrich Bonhoeffer gefunden. Er schreibt einmal, die Dogmatik bedarf der Gewissheit der Historizität Jesu Christi, das heißt der Identität des Verkündigten mit dem Historisch. So dass ich jetzt sagen würde, Bonhoeffer macht hier deutlich, naja gut, aber davon galoppieren und uns einfach alles so konstruieren, das geht auch nicht. Sondern das, was wir in der Bibel haben, auch diese Erfahrungsberichte, diese Erscheinungsberichte über die, diese Begegnung mit dem Auferstandenen, haben sozusagen für unsere Theologie und für unseren Glauben so eine regulative Bedeutung. Und das haben wir bei Jesus insgesamt. Es gibt krasse, dahin konstruierte Jesusse, die seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, das macht jeder von uns. Das geht nicht anders. Aber wir brauchen irgendwie so, naja, das Faktum Historicum als etwas, dass wir uns nicht komplett in irgendwelchen willkürlichen Konstruktionen verlieren. Und ich finde, das trifft jetzt auch hier wieder zu. Und das wäre für mich so ein bisschen auch eine Kritik, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, ja, wir können das psychogen erklären. Die Auferweckung, die Auferstehung Jesu, das ist eine subjektive Vision der Jünger gewesen. Das Grab war zwar leer, aber die mussten da jetzt irgendwie mit klarkommen. Die haben getrauert, das ist eine unterbewusste Gegenreaktion. Sie wollten sich nicht abfinden, dass Jesus tot ist. Und die Hoffnung auf das Reich Gottes stirbt eh nicht. Und dann hatten die Ängste und Wünsche und Hoffnungen und die schlagen jetzt um in die Überzeugung, nee, Jesus ist aber auferstanden und zurückgekehrt. Und dann war das so eine, das sind dann innerseelische Visionen entstanden und in diesen Visionen erscheint ihnen der Gekreuzigte als der Auferstandene. Ist also so ein psychogener Prozess, der beginnt erstmal bei Petrus und der war ja schon immer so ein abgefahrener Draufgänger und der hat dann so alle mitgerissen, so suggestiv und das hat so eine Kettenreaktion ausgelöst. Ja, natürlich muss man sagen, so wie es uns erzählt wird, da entsteht der Glaube und mit dem entsteht dann auch die Überzeugung, der ist auferstanden. Aber es ist nicht alles willkürlich so. Und dann das zweite Zitat von Bonhoeffer finde ich aber auch wichtig. Er sagt, der Auferstandene schafft selbst Glauben und weist so den Weg zu sich als dem Historischen. Von hier aus bedarf der Glaube keiner Bestätigung der Historie. Vor der Selbstbezeugung Christi in der Gegenwart ist die Bestätigung der Historie irrelevant. Das finde ich wichtig. Wie kommen Menschen heute zum Glauben an Gott, zum Glauben an Jesus Christus? Wenn, dann durch eine geheimnisvolle Gegenwart des Auferstandenen in dieser Welt. Und du hast das meines Erachtens schon angesprochen und deutlich gemacht. Deshalb ist es eine völlige Übertheologisierung des Glaubens, wenn wir denken, Glaube bedeutet, dass du bestimmte Dinge für historisch wahrhalten und abhaken musst und dann bist du im grünen Bereich. Das funktioniert eben anders. Mhm. Und ich fand diese Spannung, die wir hier diskutieren, fand ich so cool, dass soweit ich weiß, vermittelt Bonhoeffer diese Spannung auch nicht komplett in seiner Christologie-Vorlesung. Aber es sind so die beiden Pole, ne? Zwischen denen bewegen wir uns jetzt hier ständig hin und her.
Ja, genau. Wir müssen weiter zu der Frage, jetzt nochmal, ja, was bedeutet es dann? Was ist der Sinn der Auferstehung? Jetzt könnten wir sagen, wir haben es doch historisch gerade ganz schön geklärt, im Judentum gab es einfach die Erwartung, am Ende der Zeit Auferweckung der Toten, Gottes Herrschaft, Gott wird sein, alles in allem, Gerechtigkeit und Frieden, Gott ist wieder in der Welt und alle Tyrannen und Mächte und so. Gut, und wir sehen aber schnell auch, es gibt eine innerjüdischen Streit. Es gibt Jüdinnen und Juden, die an diesen Jesus glauben und sagen, und Gott hat ihn bestätigt als Messias. Und er ist derjenige, von dem als Menschensohn die Rede ist. Und es hat angefangen und er wird kommen. Und es gibt Jüdinnen und Juden, die sagen, sag mal, was habt ihr geraucht? Warum hört das nicht auf mit euch? Guckt euch mal um. Guck mal, da siehst du den Römer. Und siehst du da die römische Wache? Und siehst du die Besatzung? Auferweckung der Toten, da ist nicht mehr römisches Reich. So, er kann nicht auferweckt sein. Es kann das Ende aller Dinge nicht begonnen haben, da wir immer noch quasi im Exil sind, immer noch unter römischer Herrschaft. So, das ist ein innerjüdischer Streit. Und jetzt könnte man sagen, haben beide ihre Punkte oder so. Jetzt wird's ja noch verrückter. Es gibt die ersten Gläubigen, die sagen, und das, was in Jesus angefangen hat, ist für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und das müssen alle hören. Ja, ist eine Idee, ist eine krasse Idee. Ne? Good luck, werden manche Juden gesagt haben. Aber die ziehen los. Ne? Und die sind irgendwann in Kleinasien und in Griechenland und in Rom und wahrscheinlich auch in Spanien. Und das alles in einer Generation. Manche sagen auch in Indien, möglicherweise. Da kriegen die aber Probleme, weil das, was wir uns bis jetzt so klar gemacht haben, es ist ja, dass das ganze frühe Christentum ist eine innerjüdische Entwicklung, eine innerjüdische Denkweise. Aber geh mal zu einem Römer des ersten Jahrhunderts und sag ihm, hier, die Auferweckung der Toten hat angefangen und Gottes Herrschaft wird bald vollendet sein. Der wundert sich sehr. Ne? Der wird sagen, bitte was? Auferstehung meiner Körper? Nee, jetzt hör mal auf. Und was heißt die Herrschaft Gottes? In Israel, in Jerusalem und was mit dem Römischen Reich? Das Römische Reich ist das Ende aller Dinge. Und unsere Götter und so. Also du hast ein bisschen Probleme dafür, Römer zu gewinnen, daran zu glauben, dass so ein paar jüdische Erwartungen und Hoffnungen in diesem Jesus erfüllt sind. Die Römer werden da gesagt haben, hier, wir können reden über Leben nach dem Tod, Unsterblichkeit der Seele. Da haben unsere Besten auch drüber nachgedacht. Da würde ich mir was anhören. So, und da merken aber auch Paulus und andere Barnabas, sie müssen jetzt ein bisschen was übersetzen. Und das ist ja das Faszinierende. Seit 2000 Jahren ist Christentum nicht einfach eine ewige Botschaft. Klong wird weitergereicht wie ein Staffelstab. 2000 Jahre Christentum ist 2000 Jahre immer neue Verkündigung im Modus immer neuer Übersetzung. So, und dadurch verändert sich auch manches. Und Neues kommt hinzu. Das, was wir heute klar vor Augen haben, wie es ja im Judentum am Anfang gewesen ist, spielt im Mittelalter zum Beispiel kaum eine Rolle. Ist da gar nicht so das Thema so, ne? Und was machen wir damit? Was bedeutet für uns, dass Jesus auferstanden ist? Wie können wir uns das sortieren?
Thorsten, gerade nochmal eine Rückfrage. Wenn das, und das scheint ja tatsächlich der große Unterschied zu sein, die christliche Überzeugung sagt, das Reich Gottes beginnt und es beginnt mit der Auferweckung eines Einzelnen. Und wir warten aber noch auf die universale Auferweckung der Toten und die Juden sagen, nee, wir denken das aber anders. Teil der messianischen Hoffnung ist, wenn der Messias kommt, dann wird das für alle Welt ersichtlich. Mhm. Und dann haben wir sozusagen, ja, also zumindest die Gerechten werden auferweckt. Wir haben so eine universale Auferweckung. Meine ketzerische Frage ist, es gibt doch dort bei, was ist es, Matthäus, dass er sagt, dass sich die Gräber in Jerusalem aufgetan haben und die Leute auferstanden sind. Also Entschuldigung, das kommt mir aber schon so vor nach dem Motto, da kommt er einer bestimmten Gruppe damals heftig entgegen. Weil wenn das ja eine kollektive Geschichte war und dass das wirklich, aber wir haben das, dann muss das doch, also dann müssten wir doch andere Quellen haben, dann müsste das doch viel höher gehängt werden. Ich habe irgendwie den Eindruck, das wird ja hinterher auch gar nicht mehr aufgegriffen. Also keiner bezieht sich hinterher irgendwie, hey, und ihr wisst doch damals in Jerusalem, das sind doch die Gräber aufgegangen. Es wäre ja der Beweis gewesen, gerade auch gegenüber den Juden. Also da hat er schon ein bisschen dazu gedichtet, oder? Also anders kann ich es mir jetzt nicht erklären.
Also ich kenne jetzt in der Exegese wirklich keinen, der sagt, nee, das ist natürlich eine historische Tatsache, ist völlig klar oder so. Dafür ist es ein bisschen singulär, ein bisschen speziell. Die Behauptung, dass die Evangelien ausschließlich Protokollberichterstattung historischer Fakten kennen und Narrative, also Erzählungen, die fiktiv sind, verboten sind. Wo kommt das her? Also wo kommt die Idee her, dass im Alten und im Neuen Testament jeder Erzähltext historisch tatsächlich sein muss? Das ist eine Behauptung im Grunde im 19. Jahrhundert. Ist das so ein Ding? Da, wo auf richtig Zweifel und Skepsis und Jesus nur erfunden, da kommt große Apologetik im Gang, wo sagen, alles, was erzählt wird in der Bibel, muss historisch passiert sein. Ich finde, im Alten und im Neuen Testament gibt's viele, viele Texte, wo du eigentlich auch so Übergänge hier und da siehst. Ich glaube, für manche ist es eine Hilfe, sich das bei den Apokryphen klarzumachen. Apokryphen kommen ja manche Protestanten am besten mit klar. Buch Judith fühlt sich so an, als wäre das alles so passiert. Lies es zweimal und konsultiere irgendein Lexikon, da wirst du merken, es kann ja gar nicht so passiert sein. Warum Assyrer, wenn dann Babylonier? So, also es gibt Erzählungen, die offensichtlich einen fiktiven Status haben, wo ich auch eigentlich davon ausgehe, dass wissen auch so Erzähler, so die wissen es auch. Und am Ende des Tages ist es immer ganz kompliziert zu sagen, wo sind in den Evangelien, wo sind in den alttestamentlichen Erzähltexten die Übergänge von fiktiv und sagen wir mal realitätsabbildend. Wobei jede Realitätsabbildung ja in der Regel auch perspektivisch ist, annäherungsweise und so weiter. Aber wir wissen beide, manche kommen damit schon nicht gut klar. Ne? Also manche brauchen die Behauptung, es ist alles faktisch. Andere brauchen das Gefühl, es ist alles fiktiv, um es nicht ernst nehmen zu können. Beide sollten das echt nochmal checken. Ne? Ich glaube, man kommt da gar nicht weit mit.
Thorsten, du kennst dich ja mit den aktuellen zeitgenössischen VertreterInnen einer liberalen Theologie jetzt doch gut aus und besser aus als ich. Ich richte deshalb mal jetzt so die Frage an dich. Mir kommt es ja so vor, dass die liberale Theologie eben genau das auch erkannt hat, dass sie sagt, Glaube... Natürlich verdankt sich der Glaube etwas, was extern des eigenen Glaubens ist. Der Glaube kann sich nicht an sich selber festhalten, sonst wäre es kein Glaube an irgendetwas. Und da wollen wir auch nicht alles nur noch ins Subjektive und so weiter holen. Und doch haben, was mir immer besser gefällt an dieser Theologie ist, dass sie sich eben dessen bewusst ist, dass es nie einfach historische, objektive Offenbarungstatsachen gibt, die wir in Reinform haben und zu denen sagen wir jetzt ja und teilen das und nehmen das in unsere Überzeugung. Könntest du mal kurz vorstellen, wie die liberale Theologie jetzt mit der Auferstehung Jesu Christi umgeht und was in diesem Bereich der Theologie geantwortet wird auf die Frage, naja, was ist denn jetzt die Bedeutung der Auferstehung für die Menschen, auch für uns heute?
Ja, genau. Liberale Theologie, das ist übrigens nicht die Universitätstheologie, es ist ein Strang, ein Sektor. Ich persönlich würde sogar sagen, in der Systematik ist es nicht die Mehrheit, eigentlich nicht so. Aber ja, ist ein theologischer Ansatz, der sehr stark sich der Aufklärung, der Moderne, der kritischen Wissenschaft verdankt, so und wo tatsächlich auch das Wissen erarbeitet und plausibilisiert wurde, dass alles, was wir theologisch, religiös, biblisch, sonst wie sagen, sich ganz wesentlich menschlicher Deutungstätigkeit, Interpretation, Wahrnehmung verdankt. So, und das ist tatsächlich auch ein Wahrhaftigkeitsvorsprung der liberalen Theologie, dass sie die menschliche Deutungstätigkeit immer mitdenkt. So, das heißt, die Stärke der liberalen Theologie ist, sie zeigt, du kannst das Christentum nicht in Objektivitätsbehauptungen auflösen. Es ist schlicht erschlichen, es ist fiktiv, es ist fake, wenn du so tust, als könntest du das Christentum auf rein objektive Gegebenheiten, auf Gottes Reden, Gottes Handeln, Gottes Wirken an und für sich im Modus des darüber Wissens auflösen. Es ist widerlegbar, es ist zeigbar, dass es nicht so funktioniert. So, und jetzt ist meine Sicht aber auch, liberale Theologie weiß natürlich, dass alle menschliche Deutungstätigkeit immer davon abhängig ist, dass sie in Überlieferung und Tradition zusammenhängen steht. Und das ist das wissen die, ist völlig klar. Das ziehen die auch durch. Es gibt dann, finde ich, aber so ein extremes Redlichkeitspathos bei sehr klaren Vertretern liberaler Theologie, dass sie im Grunde auch bleiben wollen bei dieser Beschreibung. Sie wollen christliche Theologie, biblisches Zeugnis, heutige Dogmatik komplett beschreiben als menschliche Deutungsleistung. Und Gott kommt immer nur vor als Figur in den christlichen Symbolwelten. Da würde ich jetzt mal sagen, also ich verstehe das Ethos. Ich verstehe die Leidenschaft. Man will so ehrlich sein, so redlich, so gewisser. Kann ich alles verstehen. Aber unterm Strich bleibt man damit in einer permanenten Außenperspektive. So, und wenn man dann nach der Bedeutung fragt, ist eigentlich dann immer am Ende die Herausforderung, ja, Jesus ist auferstanden. Keine Objektivitätsbehauptung, kein Sachverhalt oder so. Das ist immer eine menschliche Deutung. Man möchte doch fragen, wovon? Also was wird darin gedeutet? So manche, und da kann ich dann mit, die sagen, naja, am Ende des Tages doch was mit Gott. So, und das ist, also es sind ja nicht alle Liberalen gottlos, ne? Die würden sagen, also ja, am Ende, alle unsere Deutungen, auch die biblischen, beziehen sich auf irgendwas mit Gott. Das ist aber für uns eine Grenze, die können wir nicht überschreiten. Die Theologie darf diese Grenze nicht überschreiten. Das halte ich für einen krassen Purismus. Es gibt noch extremere, die dann am Ende sagen, nee, auch die Gottesfigur müssen wir im Grunde ganz als Symbol des menschlichen Bewusstseins deklarieren und müssen im Grunde auch sowas wie Existenz, wie Wirklichkeit eigentlich irgendwie abschreiben. So, wir müssen es im Grunde posttheistisch, atheistisch, non-theistisch oder sonst was. Das ist halt auch irgendwie, es ist weltanschauungsförmig. Es ist weltanschauungsförmig, das ist ja jetzt nicht ableitbar oder zeigbar, dass das die einzige Form von Rationalität ist. Und wenn wir uns heute das Feld anschauen von Leuten wie Pannenberg, wie Jüngel, wie Dalfert, wie Welker, wir können jetzt noch mehr Main-Dropping und so, Christiane Tietz hatten wir hier in Zürich, also sehr viele VertreterInnen der Theologie zeigen im Grunde die Nicht-Notwendigkeit einer solchen totalen Abstinenz. Also ich lese gern inzwischen liberale Texte, habe mir alle Angst abgewöhnt, finde aber echt, es ist auch so eine Form von Hungerkünstlertheologie, wo man im Pathos der eigenen Redlichkeit extrem schüchtern ist, irgendwas kleines bisschen doch nochmal zu bekennen oder auch zu glauben. So, ne, zu glauben und irgendwie das bisschen mit Gott auch nochmal zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, wie man da hinkommt, dann, wenn man in irgendeiner Form von diesem ganzen Objektivitätsbehauptungschristentum abgestoßen ist, dann glüht man für dieses Pathos der Redlichkeit. Irgendwo finde ich es aber, ist reine liberale Theologie ein Entwicklungsstadium, wo ich nicht sehe, dass es attraktiv anziehend gewinnt ist für Menschen, die schon ganz außerhalb sind. So, für mich war reine liberale Theologie in meiner atheistischen Zeit jetzt so gar nicht anziehend. Ich hatte immer das Gefühl, eigentlich sind die wie ich, also eigentlich glauben die auch nichts, aber aus irgendwelchen Gründen stehen die da noch in so einem Christentumszusammenhang und das ist doch ein bisschen komisch. So, es war mein Eindruck von Bultmann, ich habe das später dann auch bereut. Nein, es ist viel mehr bei ihm zu holen. Da. Bei dem ist ziemlich viel mit Gott sogar. Aber gerade bei der Auferstehung am Ende vermisse ich, dass denen da mehr zu einfällt, was irgendwen auch fasziniert, tröstet, begeistert und wo man auch Bock hat von zu singen, Lieder zu schreiben, irgendwas mitzumachen oder so. Wenn es immer nur im Reflektieren überbleibt, ist es am Ende ein bisschen wenig religiös auch.
Was bleibt denn da noch so übrig? Also muss man sich das so vorstellen, dass man sagen, ja, es gibt da eine Wirklichkeit, die nennen wir Gott. Und diese Wirklichkeit, die können wir jetzt mit Hilfe dieser Auferstehung, was auch immer das jetzt da sein mag, ist auch gar nicht wichtig, dass da historisch was und dass es ein objektives, sich selbst auch offenbarendes Heilswirken Gottes gewesen ist. Aber wir begegnen hier eben dieser universalen Wirklichkeit, die Welt im Letzten doch hält. Wir lernen, der Tod hat nicht das letzte Wort, das Böse wird auch nicht das letzte Wort behalten, sondern alle diese Mächte, so sehr sie sich auch austoben, werden letzten Endes dann doch nochmal überboten, irgendwie dann auch transformiert, sodass dann eben doch mithilfe der Auferstehung so etwas wie Hoffnung entsteht oder ein Aufgehobensein, eine Art von Geborgenheit. Geht das so in diese Richtung? Ich meine, das ist ja immerhin, ich will das auch gar nicht, also das ist ja nur schon was. Also wenn, das Einzige, was ich dann fragen würde, ist, naja gut, aber ich bräuchte jetzt da die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nicht, um solche Gedanken in dieser universalen Weise denken zu können. Da würde ich sagen, ja, da kann ich doch auch auf die Auferstehung verzichten. Aber wohlan, wenn für einen Theologen, eine Theologin die Auferstehung Jesu Christi, diese Erzählungen, diese Konstruktionen und Deutungen an dieser Stelle der Anlass dafür sind, ja, ist doch gut, ist doch auch was, finde ich doch schön.
Ja, ist auch so. Also ich kann das auch mit Gewinn lesen. Nicht? In meinem Studium hat mir ein liberaler Theologe wie Ulrich Barth, der kommt im Text auch vor, hat mir Angst gemacht, wo ich das Gefühl habe, der löst ja alles auf. Na, das könnte ich nicht mehr. Ich habe seine Dogmatik ja auch so in meinem Text knapp verarbeitet. Er deutet Auferstehung als christliches Symbol für die tiefe Geborgenheit in Gott, die Gottesgewissheit, die Jesus gelebt und verkörpert hat und die im Glauben an diesen Jesus für Menschen eine zugängliche Realität wird. So, und das hat mich echt angesprochen, also zu sagen, Auferstehung ist das Symbol für eine Geborgenheit in Gott, auch angesichts des Todes. Ich finde das schön. Ich würde auch sagen, dass diese Geborgenheit in Gott angesichts des Todes auch für jüdische Gläubige und muslimische Gläubige, viele hinduistische Gläubige, man höre My Sweet Lord von George Harrison. George Harrison hatte auch Geborgenheit in Gott. So, das meine ich jetzt aber gar nicht so polemisch und kritisch und so, ist ja nicht schlimm, ne? Aber der Mehrwert, das Besondere, das Einzigartige, das Profil des Osterglaubens, sehe ich nicht so. Und trotzdem finde ich schön. Also es hat mich bereichert. Ich finde tatsächlich, Wolfhard Pannenberg ist für mich der Ausgang eines modern aufgeklärten Christentums, wo ich mir den gesamten Weg gar nicht zu eigen mache. Aber es hat mich jetzt beim Lesen doch auch nochmal überzeugt. Pannenberg geht sehr stark von der Aufklärung aus, von der Anthropologie, von all dem. Ich werde sein System jetzt von Ferne nicht rekonstruieren. Aber er nimmt so einen Weg, auch über Hegel spielt da eine große Rolle, dass er sagt, das, was wir wissen über Auferweckung im Judentum, Auferweckung, Endzeit, neue Weltreich Gottes, wie können wir das heute sagen? So, und Pannenbergs Angebot ist ja, es geht um den Sinn menschlicher Existenz im Ganzen. Das darf man jetzt nicht so verstehen, da neigen vielleicht manche zu, dass Pannenberg damit sagen würde, Menschen, die keinen Gottesglauben haben, führen eine sinnlose Existenz. Das ist nicht, was er will, das sollte man daraus nicht machen. Es ist wirklich so dieser Gedanke, Sinn im Ganzen. Es ist doch nicht egal, was am Ende herauskommt aus unserer aller Lebensgeschichte, ob wir Verfolger waren oder Verfolgte, ob wir gelitten oder gequält haben. Es darf nicht egal sein. Ich habe jetzt aus Gründen letzten Tage und Wochen Andor, die Serie nochmal geschaut, oder Rogue One, den Film, Star Wars, wem das was sagt. Also es ist ja in der Star Wars-Welt wirklich eindrücklich, dass es hier Rebellen gibt, die gegen das Imperium kämpfen und ihr eigenes Leben dafür opfern. So, und da finde ich, es ist nicht scheißegal, dass das Teil eines guten Weges ist, auch dass sie das Imperium besiegen. Das Ende ist nicht egal. So, Menschen geben ihr Leben für das Gute, für das Gerechte. Sie helfen anderen, sie retten Menschen in Not und Bedrängnis. Und es ist einfach nicht egal, wie es ausgeht. Also ist es im Ganzen wertvoll? Ist es sinnvoll? Wird es gewürdigt? Gibt es ein Ende, wo die Tränen der Gequälten getrocknet werden? Gibt es ein Ende, wo die Lügen der Tyrannen bloßgestellt werden? Ich finde das nicht egal. Und das ist so dieser hegelianische Geist, Pannenbergsche Geist. Auferweckung als das, was am Ende ist, das hat in Jesus sich vorweg geeignet. Und es steht für das Versprechen, für die Verheißung Gottes. Am Ende ist nicht egal, wie du lebst und wie du lebst und wie jener sündigt und wie jener leidet. Das Ganze muss in irgendeiner Weise vor Gott und insgesamt seine Bedeutung, seinen Sinn finden. Und Ostern ist ein Zeichen dafür, ein Verbürgnis, ein Versprechen Gottes. Es wird Sinn im Ganzen geben. Mir ist das immer wichtiger geworden. Ich finde es schön, an einem Sinn im Ganzen zu glauben, auch wenn völlig klar ist, vieles ist grotesk und unsinnig und böse und grausam und so weiter. Die Hoffnung auf so etwas möchte ich trotzdem nicht aufgeben.
Ich finde es auch spannend, dass ich diese ganzen Neomythen oder diese großen Serien durchaus nach wie vor auch gerne mehrmals schaue, obwohl ich ja schon weiß, wie es rauskommt. Mhm. Mhm. Weil das Happy End ist einfach wichtig. Mhm. Und mir kommt Auferstehung eben als ein Handeln Gottes vor, wo er wie durchblicken lässt. Oder wie soll ich würde es gerne anders sagen. Es ist etwas, was mir aus der Zukunft entgegenkommt. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass mit der Auferstehung eben noch nicht all diese Erlösung und die neue Welt und so weiter, das, was wir Reich Gottes nennen, hereingebrochen ist. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein Outing der Schwachheit meines Glaubens. Aber mein Glaube hat das nötig, dass ich da etwas habe, was für mich nicht greifbar ist, was ich auch als historisches Ereignis nicht festnageln kann, wo ich aber sagen muss, da ist etwas geschehen, das hat Menschen damals derart verändert und hat sie zu einer Art in dieser Welt zu leben inspiriert, die wirklich neu war im Denken, im Handeln. Davon möchte ich mich anstecken lassen. Und mein Leben oder das Leben dieser Welt von diesem Ende her zu denken, den Zeitstrahl sozusagen einmal in die entgegengesetzte Richtung zu stellen. Nicht von der Vergangenheit über die Gegenwart und was ist jetzt in der Zukunft noch möglich, sondern damit zu rechnen, es gibt eine Wirklichkeit Gottes, es gibt ein Reich Gottes. Das ist das Reich der Möglichkeiten. Und Möglichkeiten ist die Zeitform der Zukunft für uns. In der Zukunft stecken alle die noch nicht verwirklichten Möglichkeiten. Und das können also endlos viel mehr sein als ich. Ich brauche das für mein Weltverständnis, für meine Zuversicht, aber auch für mein persönliches Leben. Ich habe das bitter nötig. Und deshalb finde ich die Auferweckung Jesu Christi von den Toten, ich finde das großartig. Ohne das könnte ich nicht glauben. Mhm. Und ich brauche dann aber schon so etwas, dass ich sage, da ist wirklich etwas geschehen. Es ist nicht greifbar für mich, kann es nicht beweisen. Aber es ist auch nicht einfach ein bloßes Konstrukt und Hirngespinst von irgendwelchen Menschen, sondern da ist in geheimnisvoller Weise tatsächlich was geschehen. Und an das klammer ich mich und das ist eine Macht. Also wenn ich mir die Geschichte auch des Christentums angucke, wenn ich mir Menschen angucke, die von diesem Osterglauben gepackt sind, also das hat viel Gutes in die Welt gebracht.
Ja, absolut. Und ich habe eine interessante Reise mit der Auferstehung, wurde mir aber auch erst in den letzten Wochen klar, dass sie mir wichtig wurde für mich und dann für alle. Und dann aber auch wieder für alle und für mich. Und ganz kurz die Reise. Also mein zum Glauben kommen war die Erfahrung, die Entdeckung, Jesus lebt. Und es war für mich ein tiefer existenzieller, seelischer Trost in Angst, in Einsamkeit, in Fragen. Ist da jemand, der mich sieht und kennt und begleitet, wie niemand sonst es je getan hat und je können wird? So, das war für mich zentral. So, und dann bin ich früh im Theologiestudium einer Anfrage begegnet, mit der ich gar nicht so gut zurechtkam. Michael Trowitsch, kann man googeln, hat Bücher geschrieben, war einer meiner allerersten Lehrer, hat damals so ein Buch gehabt, Gott für dich, das Proté des Glaubens. Und er hat stark kritisiert eine Theologie, wo es immer um mich ging. So, und sein Stichwort war dafür Heilsegoismus. Hm. Und er hat das auch angewandt auf christliche Gruppen, für die klar war, Jesus lebt und wir sind gerettet. Ja, die anderen nicht, die sollen brennen. Aber wir sind gerettet, du könntest noch dabei sein. Und er sagte, das ist nicht sympathisch, weil es heilsegoistisch ist, persönlich und als Gruppenegoismus. Und das ist nicht die biblische Logik. Gott ist nie der Gott für mich, wenn er nicht auch Gott für die anderen ist. So, und ich damals hat es mich ein bisschen geärgert, wo ich gesagt habe, aber ist doch wichtig für mich, dass ich gerettet bin. Also für mich ist es wichtig irgendwie. Und der tut jetzt so moralisch, aber geht's in der Bibel nicht darum, dass Jesus mein Herr und mein Erlöser ist? Ich habe jedes Jahr mehr gemerkt, nee, der hat recht. Also mir ist das immer unsympathischer geworden. Wenn Gott nicht für alle ist, dann ist er nicht für mich. Weil was weiß ich denn, wenn er nicht für alle ist? Wie kann ich gewiss sein, dass er für mich ist? Aufgrund persönlicher Erfahrung oder weil irgendeiner das von der Kanzel sagt, weil ich zufällig davor sitze? Ja, andere sind gerade auf der Flucht, die haben keine Kanzel mehr oder so. So, und darum befreiungstheologische Entwürfe, wenn Gott nicht, wenn Auferstehung nicht entscheidend ist für Menschen auf der Flucht mit Migrationshintergrund, die in Armut und Ausbeutung leben, die queer sind, die ausgestoßen sind, die disabled sind, die in irgendeiner Form in dieser Welt Ausgrenzung erleben, wenn für sie keine Rettung da ist, für wen ist dann Rettung da? Wenn Rettung eine Sache derer ist, die sowieso überdurchschnittlich schönes, leichtes, lockeres Leben haben, was ist das für eine Rettung? Das ist ja eine Pseudokarikatur von Rettung. Und das finde ich ein Problem bei Pannenberg, bei ihm ist Auferstehung gar nicht so befreiungstheologisch oder sonst wie gedacht. Für mich sind all diese befreiungstheologischen Dinge Sachen, die mich in Frage stellen, die uns in Frage stellen, männlich, wohlhabend, weiß und so. Aber nee, ohne alle sehe ich mich auch nicht mehr mitgemeint.
So. Das ist ganz stark, das gefällt mir gut, weil die Ausdrücke laufen ja parallel. Der Gott, der sein Volk aus Ägypten geführt hat ins Leben. Und jetzt parallel, der Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist die krasse Botschaft. Leute, macht euch nichts vor. Ihr könnt Minderheiten töten, versklaven, unterdrücken, zum Schweigen bringen. Ihr könnt euch gerne der Illusion hingeben, dass die gehen alle vergessen. Ich werde mich um die kümmern. Es gibt Auferweckung. Ich bringe das Ganze zu einem Ende. Das habt ihr euch gar nicht ausgedacht. Also ich finde das ein ein durchaus provokatives Wort an alle, die Tyrannen, und dazu zählen wir uns auch mittlerweile als privilegierte Menschen, und obwohl es uns gar nicht so bewusst war, was wir da gegenüber anderen Menschen uns herausnehmen. Und es ist ein wunderbares Wort für diejenigen, die das eben bitter nötig haben aus der Sklaverei und aus den lebenshemmenden und lebensverdärmten Mächten hinausgeführt zu werden, finde ich ganz stark. Und doch etwas vom Berührendsten mit Auferstehung habe ich erlebt, 2-3 Wochen, da geht es jetzt nochmal ins Personale, dass ich eben finde, das Universale, das Befreiungstheologische, nicht nur ein Gott für mich, sondern zugleich für alle anderen. Und dann aber doch, wenn es drauf ankommt und du vor dem letzten Vorhang stehst, 2 Wochen ungefähr, bevor meine Frau gestorben ist, da sagte sie mir im Krankenhaus, hey Andi, weißt du, ich habe schon echt Angst und ich weiß nicht, wie das jetzt wird. Aber willst du wissen, was das beherrschende Gefühl ist, was ich empfinde? Und ich sag zu ihr, Simone, keine Ahnung, was ist es? Und da sagt sie allen Ernstes, ich bin so neugierig auf das, was jetzt auf mich zukommt. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Also das ist doch Osterglaube. Das ist doch etwas, mit dem kannst du auch sterben. Und wenn ich das nicht gesehen hätte, wie sich das bewährt, und zwar nicht nur egoistisch für sie, sondern dieses ganze Kämpfen und Leben immer wieder an der Grenze und mit der Möglichkeit des Todes. Und dass ein Mensch das so zugunsten anderer Menschen, der eigenen Kinder, der eigenen Familie, und so viele Menschen berichten, wie sie gesegnet worden sind durch das Leben eines Menschen, die irgendwie ihr Leben immer auch aus der Zukunft und aus den Möglichkeiten des auf sie zukommenden Reiches Gottes gelebt hat. Und dann sagt sie, kurz bevor sie stirbt, und jetzt bin ich neugierig. Das fand ich also unfassbar berührend. Ja. Für mich einer der stärksten Sätze in dieser Zeit, wo wir zusammen auf den Tod zugegangen sind. Das war für sie, ich gehe auf die andere Seite des Lebens und bin sehr gespannt, was da passiert. Ja. Das war ihr Glaube.
Ja, und Neugier setzt ja immer auch voraus, dass du dich sicher fühlst, dass du geborgen bist, und sei es zitternd und fragend, aber ne, also in totaler Panik bist du nicht neugierig, da bist du fight or flight. So, und diese Kraft des Osterglaubens angesichts des Todes im Sterben, jetzt nicht angstfrei zu sein, das ist, Schmerzen sind auch immer scheiße und so, also Angst gehört zum Leben, aber inmitten von Angst und Fragen doch Halt zu haben, Geborgenheit zu haben, Neugier zu haben. Das finde ich so schön. So, und so sehr ich heute sagen würde, keine Theologie mehr ohne Befreiungstheologie, das finde ich alles unglaubwürdig, das finde ich alles so Herrschaftstheologie der falschen Art. Zur Befreiungstheologie gehört für mich auch diese spirituelle Seite, so dieser fromme Aspekt. So eben auch so Lieder, Christian fürchte Gott, Gellert, Jesus lebt mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Also sowas beten und singen können. Tod, wo sind deine Schrecken? Jesus ist da. So, und er führt das weiter, zweite Hälfte. Mit ihm werde ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Jetzt könnte man fragen, wo kommt das Herrschen her? Lass es doch weg. Es ist schon noch eine Kampfansage an die Herren dieser Welt. Wir werden alle herrschen. So herrschen werden nicht die, die sich darauf stürzen, sondern wir alle, die Großen und Kleinen, Alten und Jungen, Kranken und Gesunden, Queeren und Straighten, alle Menschen sind dazu berufen, mit Jesus zu herrschen, weil Jesus und Gott die Herrschaft der einen über die anderen beseitigen wird. Das ist Gerechtigkeit, das ist Frieden, das ist Gott alles in allem. Also auch dieser existenzielle Trost und eben der Kampf für die Befreiung und der Einsatz für Gerechtigkeit, das zusammen ist für mich Ostern. Und da kann ich dann auch gerne sagen, er ist wahrhaftig auferstanden.
Hey, oh Mann, das ist so cool. Und jetzt merken die HörerInnen hier vermutlich, dass wir gerade ziemlich abgehen. Aber wir haben jetzt schon den längsten Podcast aller Zeiten. Thorsten, es gäbe noch so viel. Ich habe auch gedacht, wie krass ist das? Eine Würdigung der Leiblichkeit, ne? Und wie sind wir so geschreddert und mit Formen von Leiblichkeit konfrontiert, die uns alle niedermachen. Und ganz berührt hat mich eben noch einmal diese disability-sensible Seite der Auferstehung. Wir hatten ja hier auch eine Folge über den behinderten Gott und ob er auch behindert ist und haben gesprochen über Nancy L. Island. Und ja, da ist es eben total wichtig, der Auferstandene zeigt seine Wundmale, die Behinderung, die Verletzungen, all das, ja, das ist da nicht passé, sondern das wird wie aufgehoben in diese neue Wirklichkeit. Ich finde das auch schon und bin gespannt, ja, was bedeutet das da konkret? Aber das wollte ich jetzt noch ganz am Schluss noch mit reinspüren. Also bitte, ihr Lieben, geht mit uns mit, macht euch Gedanken, was bedeutet Auferstehung für euch heute? Was ist der großartige Sinn? Wir wollten hier anfangen und haben nur angefangen, die Sinnpotenziale der Auferstehung auszureizen und für unsere Zeit neu zu heben. Das war Geistzeit über Ostern und Osterglauben und Auferstehung. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder, Thorsten. Dank dir.
Ja, danke dir auch. Und wir bleiben noch ein bisschen dran an Jesus. Lohnt immer, ne? Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.